Freunde, herzlich willkommen in der Disco-Ära. Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte. Wir tanzen heute durch die 70er, wir nehmen die Dancefloors auseinander. Es ist Night Fever Time. Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte und hier ist der König der Tänzer, hier ist Jens.
Wahrscheinlich, glaube ich wahrscheinlich nicht. Auf alle Fälle möchte ich mal revidieren. Die Folge heute, erstmal auch ein Hallo von meiner Seite her, die Folge 165, da war mein Gegenüber, lieber Marcel, noch kein Quark im Schaufenster, da war schon in der Entstehung, ne? Wenn ich so zurückrechne. Wir sind nämlich am 9.9.78.
Sind wir am 9.9.8? Nee. Was hast du heute gemacht, Kumpel?
Bei mir steht 9.9.78. Habe ich mich wieder irgendwo vertan?
Nee, ich habe mich vertan. Entschuldigung.
Ach so.
Ich habe mich vertan. Ich glaube, jetzt habe ich mir auch vertan. Warte mal, jetzt muss ich direkt mal reingucken, ob ich mich hier vertan habe.
Da war ein bisschen aufgeregt, weil es gerade in Richtung Schlüpfjahr geht und hat sich vertan mit seinen...
Begrüßt du mal weiter und unsere Zuhörer und erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben.
Er ist jetzt ein klein wenig aufgeregt. Also ihr müsst das euch vorstellen, dass er jetzt hektisch auf seinem Nokia 3210 tippt.
Jetzt hört doch mal auf, das muss doch nicht sein.
Nee, das muss doch nicht sein.
Na also...
Genau, so ein 3210 muss 2025 nicht sein. Da kann man auch mal andere Sachen sich zunehmen. Nein, er hat schon ein hochanständiges Smartphone. Glaube ich auch nicht, die Schriftgröße größer gestellt hat, aber so genau kann ich das jetzt auch nicht betrachten. Aber jetzt muss er im Grunde genommen versuchen, digital irgendwelche Informationen zu bekommen, die er ausgedruckt hat, die irgendwie funktionieren. Vielleicht haben wir ja auch Glück, dass dieses Lied zufälligerweise dann noch sichtbar ist.
Ich habe Mist gebaut. Ich habe nicht den 9.9.78, sondern ich habe den 8.8.78 ausgearbeitet.
Also ist doch schön. Dann haben wir mal ein klein wenig Monatsversatz drin. Und da war definitiv noch Quark im Schaufenster. Dann passt es wieder. Also wir lassen uns überraschen. Es gab ja damals immer nur so Monatscharts. Also ich habe da die Monatscharts.
Es gab.
Nee, Quatsch, ich korrigiere mich. Es gab zu dem Zeitpunkt gab es keinen Monatscharts mehr. Da gab es dann wirklich ordentliche Charts schon.
Aber die gingen nur bis Platz 50.
Die gingen nur bis Platz 50. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann lasse ich mich überraschen, Marcel lässt sich überraschen.
Das wird wieder lustig.
Und da haben wir halt heute mal wieder eine kleine Kamikaze-Folge. Aber es ist schön, dass nicht nur ich immer mal Fehler mache, sondern auch mein lieber Marcel.
Wie komme ich aber auf 8.8.78?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich bin blöder. Egal, jedenfalls, wir waren schon mal im Jahr 78.
Das werde ich dann auch nochmal rausfiltrieren, gerade mal. Ich bin blöde, das tun wir dann mit auf das Samplepad mit drauf.
Ja, genau. Wir waren schon mal im Oktober 78 in Folge 39 und im Januar 78 in Folge 70.
Genau, mit dem lieben Markus Dresen in der Folge 70, wo dann auch sein Faible für, so wie ich mich entsinnen kann, für Beatles noch dort raushängen hat lassen, der liebe Markus Dresen.
Genau, so.
Und du ihm beigepflichtet hast.
Richtig, ja, es ist halt so. So, pass auf. Und zwar, wir gucken jetzt erstmal in die Charts. Und zwar, auf Platz 3 war Hein Marshall mit Dancing in the City.
Genau.
Dann auf Platz 2 Bonnie M. mit The Rivers of Babylon und Platz 1 John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want.
Wir reden jetzt vom 9.9.78. Wie schaut es denn aus am 8.8.78?
Nee, anders. Bei mir war auf Platz 3 La Bionda, One for Me, One for You. Okay. Auf Platz 2 John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Und auf Platz 1 Bonnie M. und Rivers of Babylon.
Naja, also
nicht viel
anders. Nicht viel. So haben wir das mal so im Vergleich, im Monatsvergleich.
Und da ich jetzt mal schnell gucken möchte, mein lieber Freund Jens, ob mein Song, mein ersten, den ich rausgesucht habe, suche ich jetzt mal kurz die... Pass auf, in meinen Charts, ja... Ist der auf Platz 35, in deinen Charts auf Platz 45.
Okay.
Hast du den?
Guck nochmal, nein, habe ich nicht.
So, und die Folge wird insofern heute besonders, weil ich habe heute zwei Sachen rausgesucht aus den Charts. Die sind brutal lang. Sage ich gleich so, wie es ist.
Ja, ist ja gut, ich hätte sowas sagen können, hätte ich Schlafkissen mitbringen können. Ne? Und
also zumindest beim zweiten wusste ich, dass viel dabei hinter ist, aber bei dem ersten wusste ich nicht, dass so viel dahinter steht.
So, und gleich am Anfang noch eine didaktische Geschichte drüber geworfen. Bitte nicht so schnell dann.
Ich versuche langsam zu reden.
Ja,
also wie gesagt, bei mir 35, bei dir 45. Charteinstieg am 12.06.78 auf 29. Letzte Chartposition am 9.09.78 auf 45. 13 Wochen in den Charts. Platz 22 in Deutschland, Platz 40 in UK, Platz 44 in den USA, 6,2 Millionen Spotify-Follower, 6,27 Millionen Spotify-Plays, über 100 Millionen verkaufte Tonträger alleine, 34,6 Millionen in den USA, 3 Nummer 1 Hits, in Großbritannien 3 Alben auf Platz 1. Wir reden über ein Geschwisterpaar, was zusammen Musik gemacht hat und ich wusste nicht, dass da so viel dahinter steckt. Das ist Wahnsinn, was dahinter ist. Also ich habe Alleine für diese Ausarbeitung habe ich eine Stunde gebraucht.
Ja, und damit wir wirklich gut zuhören können, hören wir einfach mal rein.
Okay. Jetzt gerade noch ein kleines bisschen ratlos.
Ja, noch nie gehört, aber man merkt hier den Country-Einfluss vom Sound her. Da fühlt er sich wohl da drüben. Das, aber ich muss ehrlich gestehen, ja, es ist gefällige Radiomusik und mag auch, oder hat ja sich auch bestätigt durch die Verkäufe, hat großes Publikum bekommen, aber muss ich ehrlich gestehen, ich bin für einen Moment ratlos. Wen haben wir denn hier?
Das sind die Carpenters.
Ach, die Carpenters. Schon mal gehört Carpenters, aber nicht bewusst. Musik, also den Namen hat mir schon mal was gesagt, Carpenters, aber...
Der Song sagt mir auch was, aber dass so viel dahinter steht, also du wirst jetzt staunen, da ist extrem viel dahinter. Die Carpenters waren ein US-amerikanisches Pop-Duo, bestehend aus den Geschwistern Richard Carpenter, geboren am 15. Oktober 1946 in New Haven, Connecticut, und Karen Ann Carpenter, 2. März 1950 in New Haven geboren und am 4. Februar 1983 in Downey, Kalifornien gestorben. Die Carpenters erreichten den Höhepunkt ihrer Karriere in den 1970er Jahren. Die wuchsen beide auch in New Haven, Connecticut auf und zogen Anfang der 60er nach Downey, Kalifornien. Karen entdeckte in der Marschkapelle der High School ihr Talent für Schlagzeug. Richard begann bereits früh Klavier zu spielen, arrangierte ihre Musik. Mitte der 1960er Jahre gründeten sie mit ihren Freunden das Richard Carpenter Trio, später auch die Band Spectrum, musikalisch im Jazz verwurzelt, aber live kaum erfolgreich. 1966 trafen sie Joe Osborne, der Karens Gesang entdeckte, und 1969 unterschrieben sie einen Plattenvertrag bei A&M Records und veröffentlichten ihr Debütalbum Offering, später Ticket to Ride, also das Album wurde dann umbenannt. 1970 gelang mit der Single Close to You der große Durchbruch. Platz 1 in den Charts, mehrere Grammys und millionenfach verkauft. In den frühen 1970er Jahren folgten Hits wie Rainy Days and Mondays, Superstar, Top of the World. Das kennst du garantiert, Top of the World, oder Jens?
Na, bitte nicht singen. Bitte nicht singen. Ich höre das nochmal nach, bearbeite das nochmal nach, aber bitte jetzt heute nicht singen.
Die Carpenters wurden zu einem der erfolgreichsten Pop-Duos aller Zeiten. Ihre Alben wie Close to You, Carpenters, A Song for You und Horizon erreichten Gold- und Platin-Status und waren international erfolgreich. Richard arbeitete als Arrangeur, Songschreiber und musikalischer Leiter, während Karen mit ihrer warmen Altstimme und ihrem Schlagzeugspiel das Aushängeschild war. Trotz des Erfolgs gab es gesundheitliche Probleme. Richard entwickelte eine Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln, Karen litt an Magersucht, was zu mehreren Tourabsagen führte. 1982 begab sich Karen in therapeutische Behandlung in New York, zeigte zunächst Besserung und kehrte im November des Jahres nach Kalifornien zurück. Am 4. Februar 1983 verstarb Karen Carpenter im Alter von 32 Jahren Herzversagen infolge ihrer Essstörung. Richard veröffentlichte später das Album Voice of the Heart mit zuvor aufgenommenem Material und widmete sich dem musikalischen Erbe der Carpenters. Bis heute gelten die Carpenters als eins der erfolgreichsten und einflussreichsten Pop-Duos der 1970er Jahre mit einem unverwechselbaren und zeitlosen Klang. Die Carpenters. Sweet, sweet smile. Tja, Jens.
Da ist er sprachlos.
Ja.
Da muss er wieder gucken hier.
Nee, ich gucke gerade, ob mein zweiter Song bei dir auch noch in den Charts
ist. Ach so.
Ja.
Wolltest du auch nochmal schauen. Da gebe ich dir einfach nochmal die Zeit. Die Carpenters muss ich nochmal nachhören. Also es ist jetzt so, ja.
Also Top of the World kennst du auf alle Fälle.
Mag sein, aber ich möchte es von dir nicht vorgesungen haben.
Okay, nein.
Bitte nicht. Und auch unsere lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, egal ob es vielleicht ein paar Groupies bei dir gibt, ne? Möchten das auch nicht.
Jetzt hör auf. Komm,
los. So, ich bin jetzt bei Platz 5.
5? Ne, du bist ja aber heute hoch, Freund Blase.
Ich bin heute auch...
Du bist doch in der letzten Folge auch schon Platz 5. Sag mal, du tastest dich langsam an die Top-Songs ran, oder was?
Was ist denn daran schlimm? Platz 5. Charteinstieg 22.05.78 auf 21. Letzte Chartposition 21.01.2011 auf 78. Höchstposition Platz 3 am 24.07.1978. Hast du zugehört? Wann war die letzte Chartposition?
Sagen wir mal.
Am 21.01.2011.
2011, oh Gott.
Auf 78. Und Höchstposition war Platz 3 am 24.07.1978. 28 Wochen in den Charts. Schweiz, Platz 2, Österreich, Platz 4, Niederlande, Platz 16, Belgien, Platz 9, Neuseeland, Platz 4, UK, Platz 3 und USA, Platz 2. Wir kommen zu Meinung hitparade.ch, den lieben Schweizer Usern oder die dort ihre Meinung kundtun. Gehört in die Kategorie der Meilensteine der Musikgeschichte. Sommerhit 78, super Song, kann mich daran gar nicht satt hören. Früher ging er mir auf die Nerven, heute finde ich ihn klassisch. Radikal zeitlos, hat so eine Morgenstimmung, wenn man vom Sonnenstrahl durchs Fenster geweckt wird. Naja, ein bisschen einfältig, der Gesang ein wenig einschläfernd, aber alles in allem noch gut anhörbar. Radiotitel der besseren Sorte, hätte auch gut in die 80er Jahre gepasst. Schön irgendwie geheimnisvoll. Für mich das Nonplusultra der Musikgeschichte. Über 6,7 Millionen Spotify-Follower, über 277,9 Millionen Spotify-Plays und über 85 Millionen YouTube-Plays insgesamt.
Okay, eine kurze Frage. Diese Chart-Einstieg nochmal 2011, hast du gesagt, noch war er nochmal in den Charts.
Genau.
War das die Original-Single oder war das ein Remix oder war das Original, der Original-Song sozusagen, wie er aus 78 war?
Das war der Original-Song.
Original-Song. Und hast du, ich will nicht wissen was, aber hast du rausgefunden, warum der 2011 nochmal in den Charts war?
Ja.
Weil der Künstler da gestorben ist.
Keine Ahnung.
Guck gerade in dein Gesicht, ja.
Ja, du. Ich bin halt nicht so ein Pokerface wie du. Man weiß es nicht. Vielleicht war Filmmusik, vielleicht war eine andere Geschichte da interessant gewesen, was bei irgendeinem Gaming-Spiel mit dabei war. Man musste halt überlegen. Du als kleiner Zocker. Ne?
Also ich habe eine Tendenz.
Mhm.
Ich habe eine Tendenz, weil den Song hatte ich, der war auch in meinen Charts drin, war auch relativ hoch und ich hatte darüber nachgedacht, den zu nehmen. Habe aber gedacht, den hebst du dir auf, einfach aus dem Grund heraus, weil wir werden bestimmt nochmal in 1990 gehen und ich tippe, wir reden über Baker Street von Gary Rafferty.
Und da hat er mal wieder recht hier und kann sich wieder schön freuen im Gesicht. Ja, ja. Und wir hören einfach nochmal rein.
Also Pokern wird wahrscheinlich leicht mit dir. Ich nehme mal ganz schnell aus. Du hast kein Pokerface.
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich dann entsprechend Sonnenbrille noch aufsetze
und eine FSP2-Maske.
Genau, irgendwie sowas, genau. So, Gary Rafferty, Baker Street. Wurde im Übrigen auch im SWR-Podcast die größten Hits und ihre Geschichte behandelt. Ebenso auch in Markus Dresen Podcast 100 Mal Musiklegenden und im Buch von Nils Bockelberg Endlich gute Musik. Und alles erwähnt von unserem Stammhörer Jürgen in der Schweizer Hitparade.
Hast du das Buch von Nils Bockelberg?
Nee, habe ich nicht.
Schade.
Ich habe es nur nochmal erwähnt. Der liebe Jürgen hat nämlich dazu das auch nochmal kundgetan. Hitparade.ch hat er das nochmal, also wer es nochmal ausführlicher dann schön mit O-Tönen mit haben möchte, weil so viel Kohle haben wir dann doch nicht, O-Töne zu besorgen zu dem Thema. Im Radio, die können das ja schon ein bisschen besser. Oder halt auch der liebe Markus Dresen hat dann auch Möglichkeiten, auf Archive zuzugreifen, was wir nicht können. Jedenfalls kommen wir nochmal zum lieben Künstler. Gerald Jerry Rafferty. 16.04.47 in Paisley. Ist eine Stadt im schottischen Lowlands. Und am 4.01.2011 in Stroud, Mittelstadt im südwestenglischen Gloucestershire. Britischer Folk-Rock-Songwriter. Deswegen, also 2011 ist er ja gestorben, gab es das Lied dann nochmal in den Charts. Wurde als drittes Kind des irischen Bergarbeiters Joseph Rafferty und dessen schottischer Frau Mary Scaffidon geboren. In der Jugend litt er unter Gewalt und Missachtung seines alkoholabhängigen Vaters. Mutter ging mit ihm immer so lange spazieren, bis der Vater nach Arbeitsende und Pappbesuch eingeschlafen war. Frühe musikalische Erfahrungen waren katholische Kirchenchoräle, traditionelle Folkmusik und populäre Musik der 1950er Jahre. 1963 brach Gary die Schule ab und arbeitete mit 16 Jahren in der Fleischerei. An Wochenenden spielte er und sein Schulfreund Jörg Eggen in der Popgruppe The Mavericks. Mit 21 Jahren begann Gary als Sänger und Gitarrist professionelle Lieder zu schreiben und suchte nach Gelegenheiten für öffentliche Auftritte. Verdiente damals Geld als Straßenmusikant beim damals illegalen Sessions in der Passage der Londoner U-Bahn. 1965 lernte er seine spätere Ehefrau Carla Ventilla, eine 15-jährige italienischstämmige Friseur-Azubine, kennen, in einem Tanzlokal kennen. Er bekam mit ihr 1972 eine Tochter, die auch später für ihn arbeitete. Gegen Ende der 60er Jahre spielte Rafferty in der Beat-Formation Fifth Column. Ihre veröffentlichten Alben blieben aber erfolglos. 1972 gab es die Gründung der Folk-Rock-Band Steeler's Wheel, die als britische Antwort auf Crosby, Nash & Young gehandelt wurde. 1973 haben sie einen Top-10-Hit gehabt, Stuck in the Middle with You, verkaufte sich über 1 Million Mal und auch 1992 gab es nochmal im Film von Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, nochmal ein Achtungszeichen für dieses Lied. Er hat sich aber dann eher so ein bisschen verkracht mit der lieben Band und hat parallel auch als Solokünstler gearbeitet. 1971 gab es das erste eigene Album Can I Have My Money Back? Das war kommerziell nicht so sonderlich erfolgreich. Und Gary wurde dann mit der LP City to City 1978 und dem hier vorgestellten Song international erfolgreich. Eroberte weltweit Spitzenpositionen, markant natürlich auch dieses Saxophon-Soli der Popgeschichte. Nochmal zu diesem Song Baker Street. Gary pendelte immer zwischen seinem Hauptwohnsitz und London, um Dinge mit seiner damaligen Plattenfirma zu klären und übernachtete bei einem Freund in der Baker Street, mit auch durch Nächten. Darüber hat er dann auch geschrieben, dieses Lied. Und der Saxophonist für diesen gespielten Part hat nur 27,5 Pfund bekommen. Das war damals so die übliche Gage für Einspielung. Also dieses markante Saxophon-Solo war im Grunde genommen sehr günstig bezahlt worden. Das Nachfolgealbum vom lieben Gary Rafferty, Night Owl, erreichte 1979 die britischen Top 10. Die Single daraus, Get It Right Next Time, die UK Top 40, war aber nicht mehr vergleichbar mit dem Vorjahreserfolg. Weitere Veröffentlichungen waren zwar von den Kritikern wohlwollend immer besprochen, aber finanziell dann nicht mehr so einträglich. In den 80er Jahren verfiel er zunehmend dem Alkohol, deswegen ließ sich seine Frau 1990 von ihm scheiden. Blieb aber in Kontakt bis zu seinem Tod. Gary Rafferty lebte bis 2005 alleinstehend in seinem Haus im Londoner Stadtteil Hampstead. Nach übermäßigem Alkoholkonsum verursachter Zusammenbruch brachte ihn dann in die Entzugsklinik der schottischen Kirche. Im Juni 2008 mietete er eine Suite im Londoner Fünf-Sterne-Hotel und fiel negativ auf. Wegen Leberproblemen stationäre Aufnahmen im Londoner St. Thomas Hospital. Am 1.8.2008 galt er dort als vermisst, weil er aus dem Krankenzimmer verschwunden war. Bis Mitte Februar bestand Verdacht einer Entführung. Aber durch BBC-Recherchen wurde dann ausgeräumt. Rafferty befand sich die ganze Zeit über in einem Landhaus in der Toskana und soll auch ein neues Album gearbeitet haben. 27.11.2009 dann Album Life Goes On mit Neuaufnahmen von Stücken, neuen Liedern, auch Coverversionen. Auch eine Beatles-Coverversion war mit dabei. Gary Rafferty starb am 4.1.2011 an Leber- und Nierenversagen. Seine Asche wurde auf Iona verstreut. Das ist eine Insel der inneren Hebriden Schottlands. Soweit also zum Meilenstein der Popmusik, Gary Rafferty und Baker Street.
Gut, und da gab es natürlich dann 1990 noch eine schöne Coverversion von Undercover.
Die haben ein klein wenig später, 1991 oder 92 war das.
Und also das war
Undercover? Das war 1990 noch nicht, das kam dann erst 91 oder 92.
Da gucken wir dann nochmal nach, weil Undercover Baker Street war, glaube ich, auf der Bravo Hits 90 drauf. Kannst du mal gucken. Hörst mittlerweile zu. Ich bin jetzt in meinen Charts auf Platz 44 am Tag. Leider war dieser Song in deinen Charts nicht mehr mit dabei. Sorry. Charteinstieg. 10.04.78 auf 19. Letzte Chartposition 28.08.78 auf 48. Und ich sagte gleich, jetzt kommt's geballt. Also was jetzt dahinter steckt. 21 Wochen in den Charts. Es war die erste Single. Und es war die erste Single, beziehungsweise es war die erste Frau, die mit einer eigenen Komposition auf Platz 1 der englischen Charts stand. Der Song erreichte in Deutschland Platz 11, Platz 17 in Österreich, Platz 8 in der Schweiz, Platz 1 in UK und wurde ca. 665.000 Mal verkauft. Insgesamt hat diese Frau 13,5 Millionen Tonträger verkauft, ihre erfolgreichste Single 3,4 Millionen Verkäufe. Insgesamt hat sie 11,5 Millionen Spotify-Follower und dieser Song wurde über 228 Millionen Mal gespielt. Und wir haben indirekt über die Frau hier schon gesprochen bei uns im Podcast. Und ich sage schon, es ist eine lange Geschichte, die jetzt kommt. Eine sehr lange Geschichte.
Auf alle Fälle, ja, ist es vielleicht Blondie?
Nee, ist es nicht. Tut mir leid. Also Debbie Harry ist es nicht. Es ist noch. Na gut. Es ist.
Dann hören wir einfach rein.
Wir hören einfach mal rein.
Thank you.
Erkennt. Kate Bush, Wuthering Heights. Und jetzt kommt ganz viel. Erzähl mal, was du von Kate Bush denkst.
Ich weiß, dass es eine Lieblingssängerin war von meinem lieben Bruder. Ja.
War oder noch ist?
Oder noch ist. Also der hat dann auch diese Alben. Es ist halt eine Künstlerin. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. War die nicht auch gestorben? Ja.
Nee, Kate Bush ist noch nie gestorben. Kate,
dann bricht es durcheinander. Es war irgendeine, die ich für einen Moment... Nee, das war nicht Kate Bush. Das war.
Was schade ist, Kate Bush geht nicht auf Tournee. Die hat nur eine einzige Tournee in ihrem Leben gemacht.
Naja.
Das könnte man sich mal live angucken. Geht leider nicht. Catherine Kate Bush. Geboren am 30. Juli 1958 in Berkeley Heads. Ist eine britische Sängerin, Pianistin, Songwriterin, Musikproduzentin und Tänzerin. Kate Bush lebt mit ihrem Partner, dem Gitarristen Danny McIntosh, in der Nähe von London. 1998 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Bush wurde 58 als drittes Kind von Robert John Bush und Hannah Dale im Londoner Bezirk Bexley Heath geboren. Der Vater war niedergelassener Arzt, die Mutter Krankenschwester. Sie begann 66 mit dem Klavierspiel, nahm 69 an der Schule am Geigenunterricht teil und nahm Gesangsstunden. 1970 begann sie eigene Gedichte zu schreiben und diese auch zu vertonen. Eines ihrer Frühwerke ist die viele Jahre später veröffentlichte Single The Man with a Child in His Eyes. Ihr Bruder stellte sie 1973 David Gilmour vor. Wer ist David Gilmour, Jens?
David Gilmour ist, kurz überlegen, von welcher Band der war.
Von deiner Lieblingsband.
Von meiner Lieblingsband.
Absolute Lieblingsband von dir. Pink Floyd,
ja.
Der ihre Demo-Tapes finanzierte. 76 unterschrieb sie bei EMI, nachdem Gilmour die Aufnahmen präsentiert hatte. Durch die finanzielle Unterstützung konnte sie Tanz- und Gesangsunterricht nehmen und intensiv an ihrer künstlerischen Entwicklung arbeiten. Von 77 bis 78 trat sie mit der K.T. Bush Band in Pubs auf, sammelte Bühnenerfahrung und spielte sowohl Coverversionen als auch eigene Songs. 78 erschien ihr Debütalbum The Kick Inside mit der Single Wuthering Heights, die wir jetzt gerade gehört haben, die Platz 1 in Großbritannien und Australien erreichte. Damit wurde sie die erste britische Frau mit einem selbstgeschriebenen Nummer 1 Hit. Im selben Jahr folgte das Album Lionheart, das ebenfalls erfolgreich war. 79 führte sie ihre einzige Tournee durch, die künstlerische, ausgefeilte Tour of Life mit Tanz, Magie, Poesie, aufwendigem Bühnenbild, technischen Innovationen wie dem selbstgebauten Headset-Mikrofon und dramaturgischer Choreografie. Mit dem selbstgebauten Headset-Mikrofon kommen wir nochmal zu sprechen. 1980 veröffentlichte sie Never Forever, das erste Nummer 1 Album einer britischen Solokünstlerin mit dem Hit Babushka und dem innovativen Einsatz des Sampling-Instruments Fairlight CMI oder CMI. 1982 produzierte sie ihr viertes Studioalbum The Dreaming vollständig selbst. Es war experimenteller, umstritten und markierte ihren Übergang zur vollen künstlerischen Kontrolle. 1985 folgte Hounds of Love, ihr kommerziell erfolgreichstes und künstlerisch anspruchsvollstes Werk. Der Song Running Up That Hill öffnete ihr internationale Türen, besonders in den USA. 1986 erschien The Whole Story, eine Best-of-Compilation mit dem Duett Don't Give Up, zusammen mit
Peter Gabriel.
Super. Ich bin begeistert, du bist ja jedes Mal mit dabei. 89 erschien The Sensual World, 93 The Red Shoes. Beide Alben zeichnen sich durch literarische und emotionale Tiefe sowie komplexe Arrangements aus. Danach verlegte sie sich verstärkt auf visuelle Arbeitsformen wie das Kurzfilmprojekt The Line, The Cross and The Curve. Nach dem Album The Red Shoes passierte Kate Bush 12 Jahre und kehrte 2005 mit dem Doppelalbum Ariel zurück. 2011 folgten Director's Cut und 50 Words of Snow. 2014 unternahm sie ihre erste Bühnenrückkehr seit 1979 mit 22 ausverkauften Shows im Rahmen der Konzertresidenz Before the Dawn in London, darunter Tanz, Illusionen und visuelle Elemente. Später veröffentlichte sie ein Live-Album. 2022 erlebte Running Up the Hill ein spektakuläres Comeback durch die Serie Stranger Things, was dazu führte, dass der Song und das Album Hounds of Love weltweit neu in die Charts einstieg. Kate Bush galt von Anfang an als kreative Pionierin. Sie gründete ihre eigene Verlags- und Managementfirma, behielt volle Kontrolle über ihre Musik und war eine der ersten Künstlerinnen, die Sampling-Technologie einsetzte. Ihr künstlerischer Ansatz beeinflusste unzählige Musikerinnen. Kate Bush kombinierte Einflüsse aus Klassik, Artrock, Jazz und Folklore, typisch sind Wiederholungen durch kurzer musikalischer Motive und experimenteller Klänge. Verwendet ungewöhnliche Instrumente und frühere Sampling-Technik. So, und dann kommen wir noch dazu. Kate Bush gilt als erste Künstlerin, die ein Headset mit Funkmikrofon für den Einsatz die sich bauen lässt für den Einsatz auf der Bühne. Für ihre Tournee Tour of Life 79 entwickelte ihr Tontechniker eine Konstruktion aus einem kompakten Mikrofon und Drahtkleiderbügeln, sodass Kate Bush kein Handmikrofon verwenden musste und die Hände frei hatte. Also Kate Bush hat das sozusagen innovatiert. Und eins noch, kommen wir zum Song. Der Song bezieht sich auf den Roman Wuthering Heights von Emily Bronte. Das Findelkind Heathcliff wächst mit der Familie Earnshaw in Yorkshire auf. Als Jugendlicher verliebt sich Heathcliff in seine Ziehschwester Katie. Katie heiratete jedoch den wohlhabenden Edgar Linden. Sie stirbt im Kinderbett. Aus Zorn und Frustration nimmt Heathcliff Rache an den Earnshaws und Linden, indem er beide Familien terrorisiert und in den Ruin treibt. Selbst mittlerweile Besitzer von Wuthering Heights wird er geplagt von Katies Geist, den er zwar nicht sehen, doch oft um sich spüren kann. Vor seinem Tod erscheint ihm Katie endlich am Fenster. Sie nimmt seine Seele zu sich. Wuthering Heights von Kate Bush. Ja, mein Freund Jens.
Ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen bei Kate Bush. Ich habe es verwechselt mit Marianne Faithfull. Aber das ist ja...
Auch dieses Jahr gestorben, ne? War das
ja,
dieses Jahr?
Ja,
ja. Wir haben doch gar nicht...
Auch dieses Jahr. Kate Bush lebt noch.
Ja, aber wir haben ich dieses auch. Jahr viele...
Naja.
Ossi, auch vor kurzem erst gestorben. Ne?
Leider, leider, leider.
Aber er hat zumindest es noch geschafft, sein letztes Konzert, ne? Das war, glaube ich, 3 oder 4 Wochen vorher oder sowas, hat er sein letztes Konzert mit seiner Band noch gebracht. Das war schon... Und dann leider von uns gegangen.
So, mein lieber Freund Marcel, hast du noch ein bisschen Luft geschnappt, dass wir jetzt mal historisch mal hier weiterkommen, ob du noch irgendwas hast?
Was? Weiterkommen?
Ja,
ich bin fertig mit Kate Bush.
Ja, natürlich, aber wir wollen noch ein bisschen History-Geschichte.
Du musst erstmal deinen zweiten Song vorstellen.
Ich dachte, wir machen das mal dazwischen.
Nee, du machst jetzt erstmal deinen zweiten Song. Außerdem habe ich die Geschichte, während du geredet hast, habe ich die schon rausgesucht.
Ach, hast du schon rausgesucht?
Ja, weil ich bin ja auf Zack.
Du bist ja auf Zack.
Ich bin auf Zack. Warte, ich muss jetzt erstmal hier den Kanal muten, nicht, dass es hier auf einmal losgeht, weil ich konnte mir mich jetzt...
So, ich bin Platz 19. Chartanstieg 26.06.78 auf 34, letzte Chartposition 13. November 1978 auf 41, Höchstposition 14 am 21.08.78 und 21 Wochen in den Charts. Schweiz Platz 4, Niederlande Platz 4, Belgien Platz 2, UK Platz 8, USA Platz 36, Irland 8, Italien fand die 10 gut und die 27 war in Kanada die Platzierung. Die lieben Freunde der Schweizer Hitparade haben zu bemerken. Ich war von diesem eigentlich total banalen Lied immer angetan. Finde ich irgendwie lustig. Ewige Wiederholung gefällt mir nicht sonderlich. Super, diese herrlich sinnlosen Texte und coolen Rhythmen machen einfach Laune. Zum Tanzen super, aber sonst? Teilweise debil, hektisch, trashig. Hat dann aber auch wieder richtig gute Passagen. Aus der Derek-Folge Ute und Manuela. Im Refrain vielleicht bereits der erste Eurodance-Song, den es je gab. Ein 1978 vielgespielter Disco-Hit. Entweder man mag den Song oder eben nicht. Dazwischen gibt's nichts. Über 188.000 Spotify-Follower, über 18,7 Millionen Spotify-Plays und über 24,4 Millionen YouTube-Plays insgesamt.
Ich habe keine Ahnung.
Hör mal rein, hä?
Wenn's was mit Derek ist, kann's ja nur was Cooles sein.
Mal gucken.
Jens, du darfst sprechen.
The Michael Zager Band.
Ach, Michael Zager Band, Entschuldigung.
The Michael Zager Band, Let's All Chant. Soweit so ein richtiger Disco-Ohrwurm. Wie schon geschrieben, entweder man mag den Song oder eben nicht. Und weil ich so gerade eben mein Gegenüber so angeschaut habe, der mag ihn eher nicht.
Naja, es ist halt so eine, das ist wie Disco-Duck oder sowas wie damals. Das ist schon, ja.
So, im Übrigen mal zum Künstler Michael James Zager, geboren am 3.1.43 in Passaic, New Jersey. US-amerikanischer Produzent, Komponist und Musiker. Mit dem hier vorgestellten Song gelang ihm 1978 ein Welthit. Michael gründete mit zwei weiteren Personen 68 die Band Ten Wheel, wo er bestand bis 1974 und veröffentlichte 4 Alben. Zager war an allen Werken als Arrangeur, Komponist und Multiinstrumentalist beteiligt. Nach Ende der Band schrieb er Musik für rund 400 Fernseh- und Radiowerbung. Auch komponierte er Scores für Kinofilme. Kannst du mir sagen, was Scores für Kinofilme sind? Du als...
Scores.
Das heißt eigentlich Englisch, also Filmmusik. Ne? Ja. So einfach ist das. Aber ich wollte dich einfach mal ein bisschen testen hier. 1975 dann die Single Do It With Feeling, Start im Disco-Genre. Auf Anhieb Platz 3 der US-Disco-Charts. Leadsänger war Bebo Bryson, damals noch unbekannt, später durch Duette mit Natalie Cool, Roberta Flack in den 70ern und in den 90ern mit Celine Dion und Regina Bell bei Walt Disney Film, Zeichentrickfilm, war damit dabei und hat auch einen Grammy bekommen. Danach zunächst der Name Michael Zegers Moon Band, dann später die Verkürzung auf The Michael Zeger Band. 1977 gab es dann den hier vorgestellten größten Hit, verkaufte sich weltweit 5 Millionen Mal. Markanter Ausruf während Refrain wurde später von anderen Musikprojekten adaptiert. Erfolgreichste Coverversion war von dem Lied
Na.
DJ Housecat mit My Party 2012.
Hey.
Platz 1 der iTunes Download Charts. Der Erfolg ließ sich nicht wiederholen, deswegen eher thematisch One Hit Wonder. Trotzdem Platzierung LP Life is a Party 1978 enthält erste Gesangsaufnahmen von Whitney Houston, letzte Zager-Album, Zager 1980 mit Coverversionen Bonnie M's, Rasputin und Aufnahmen von Dennis Williams und Luther Vandross. In den End-70ern war Zager gut im Disco-Musikgeschäft, arbeitete mit auch Porno-Stars Andrea True Connection und Marion Chambers oder auch Soul-Größen Sissy Houston oder The Spinners zusammen. Nach Ende der Disco-Welle, weitere Arbeit als Produzent mit Komponisten Harry Manfredini, Veröffentlichung Single Theme from Friday, The 13th Part 3, zum Horrorfilm und wieder ist Freitag der 13. Also er war querbeet unterwegs, ne? Sein Hauptaugenmerk halt die Filmmusik mit. Später war auch Zager Professor an der Florida Atlantic University in Boca Raton. Thema Musikproduktion und Komponieren von Film- und Werbemusik. Da war er gut aufgehoben. Zager war nach wie vor als Musiker und Produzent aktiv. 2000 Aufnahmen mit Soul-Sängerin Jennifer Holiday, Remake vom alten Sissy Houston Nummer Think It Over, was er auch damals schon produziert hat, hat er nochmal ein Remake gemacht. Und die Single schaffte es dann auf Platz 1 der Billboard Dance Charts 2000. 2004 dann Veröffentlichung mit seiner Band Moving Images, das Album South Beach Wind, ein Smooth Jazz Album. Das war es eigentlich, was zu dem lieben Michael Zager zu sagen ist. Das ist so ein Lied, also dieser Refrain, den kriegt man nicht so schnell wieder aus dem Kopf. Das ist halt so ein Ohrwurm.
Also hast du jetzt einen höheren Ohrwurm eingepflanzt?
Wird halt schwierig. Du musst versuchen, dass du den vielleicht mit den nächsten Informationen wieder rausbekommst. In dem Falle kommen wir jetzt
zur Geschichte.
Genau.
Die habe ich nämlich während wir hier gesprochen haben, habe ich die nämlich recherchiert und dein Handy hat gebrummt.
Ist nicht so schlimm.
Doch, das ist ganz schlimm. 3. September 78 vor dem Petersdom im Vatikan hatte Papst Johannes Paul II. Vor einer riesigen Menschenmenge mit einer Messe sein Pontifikat eröffnet, weil im August davor, das hatte ich recherchiert, war sein Vorgänger, der Papst, war vorher gestorben und der Johannes Paul I. hat übernommen. 6. September 78. Der Adidas-Gründer Adi Dassler ist leider verstorben. Und 11. September 78. Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau Dieter Hack war in Ostberlin mit seinem DDR-Amtskollegen Wolfgang Junger zu einem Meinungsaustausch über Fragen des Städtebaus zusammengetroffen. Es war das erste offizielle Gespräch auf Ministerebene zwischen beiden deutschen Staaten. Genau. Das war jetzt mal kurz zusammengesucht. Aus dem September 78.
Da hat er sich ein bisschen unter Stress geführt, ist ja richtig so. Habe ich gar nicht so einen Blick gehabt, was er die ganze Zeit hier macht hier in seinem Arbeitsbereich. Ich wollte den Namen nicht nochmal sagen, weil du willst ja nicht mehr hören, wo wir hier aufnehmen. Aber ihr könnt es euch ja denken. Nehmt ganz einfach die Handfläche, tut einen lauten Schrei machen und tut dann diese Handfläche immer auf den Mund halten und dann wisst ihr, in welchem Raum wir uns hier befinden. Nur, dass ich diesen Fall noch nie gesehen habe hier. Aber wer weiß, vielleicht gibt es den auch noch irgendwo. Also, ich komme ganz einfach mal zum Endquiz. So, auch da bin ich wieder ein bisschen kreativ geworden. In welchem Jahr sind wir heute?
1978.
Genau. Und was ist da naheliegend?
Du bringst wieder was von Lego mit.
Im Paragraphen 1978.
Och, Alter.
Des bürgerlichen Gesetzbuches wird was geregelt? 1. Zuständigkeit des Standesbeamten, Heilung fehlerhafter Ehen. 2. Verantwortlichkeit des Erben für bisherige Verwaltung, Aufwendungsersatz. Oder 3. Ausschließung der fortgesetzten Gütergemeinschaft durch letztwillige Verfügung. Oder 4. Eigentumserwerb nach Verschweigung.
1 oder 2 würde ich sagen. Ich sage 2.
Und da hat er recht. Da freut er sich, dass er das weiß. BGB oder gut geraten hat.
Schon wieder Endquiz gewonnen. Ich gehe kaputt.
Verantwortlichkeit des Erben für bisherige Verwaltung und Aufwendungsersatz. Die 2. Und die 1. Zuständigkeit des Standesbeamten, Heilung fehlerhafter Ehen ist die 1310 oder 1310 vom BGB. Und Ausschließung der fortgesetzten Gütergemeinschaft durch letztwillige Verfügung ist 1509 BGB. Und Eigentumserwerb nach Verschweigung ist 974 BGB. Und soweit also, das war wieder mal das Endquiz.
Gut, mein lieber Jens, dann kommen wir jetzt zum Soundschnipsel. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir sind im Jahr 2006. Und zwar, um genau zu sein, sind wir auf Platz 3 am 6. Oktober 2006.
Bin ich jetzt gespannt.
Ja, bist du jetzt gespannt, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass du da jetzt gespannt bist. So, pass auf. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. So, mein lieber Jens, es war ein Platz 3. Es war ganz hoch platziert. Ja. Oh shit.
Ja, ich bin gerade...
Oh shit.
Ich bin gerade... Leg gerade, wie das Lied weitergeht.
Sing mal.
Nee, das wird schwierig. Das Drift Shop von...
Nein.
Na dann, erzähle.
Das ist Fergie und London Bridge.
Okay, gut. Ja... Wenn das weitergegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich herausgefunden. Aber ist auch nicht so schlimm. Man muss auch nicht immer gewinnen. Dann können andere gewinnen und freuen sich drüber.
Ja, ja.
So einfach ist das. Ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch, dass ich mein Gegenüber nicht zu sehr strapaziere. Nee.
Dann hör auf mit der Winnetou-Höhle.
Ich habe es nicht gesagt. Du hast gesagt, ich soll es nicht mehr sagen.
Und Grinseschwein.
Nun bring das selber diese Wörter nochmal in das Spiel. Das ist wirklich.
Du spielst darauf immer an.
Nee, das, ich habe es ja nur umschrieben. Ich habe es ja nicht gesagt.
Ja.
So, Freunde des Lichts und des kommenden Wochenendes. Kommt gut in die nächste Zeit. Habt vor allen Dingen eine schöne Zeit. Nutzt die Zeit. Und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Das wieder heißt Musikpodcast am Donnerstag.
Genau. Bei mir auch. Kurz und knapp. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf wieder.
Hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.